The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist der 8. Oktober.
Kevin Kühnert und mich verbindet jenseits der politischen Arbeit, die wir gemeinsam für die Sozialdemokratie leisten, eine enge persönliche Freundschaft. Und ich weiß, dass ihm die Entscheidung, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzuziehen vom Amt des Generalsekretärs, nicht wieder anzutreten als Bundestagsabgeordneter in seinem Wahlkreis, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist.
So äußerte sich SPD-Chef Lars Klingbeil am Montagnachmittag. Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl, über die Kevin Kühnert gesagt hatte, in dieser Wahl müsse jeder in der SPD über sich hinauswachsen, gibt er seine Funktion aus gesundheitlichen Gründen auf. Er schreibt in seiner Rücktrittserklärung, Zitat, ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Zitat Ende. Ich möchte an dieser Stelle Kevin Kühnert eine rasche Genesung wünschen. Unabhängig von der Person Kühnerts stellt sich grundsätzlich die Frage nach dem Amt des Generalsekretärs. Nämlich die Frage, ob dieses Amt nicht aus der Zeit hinausgewachsen ist. Denn woran es dem politischen öffentlichen Diskurs sicherlich nicht mangelt, ist Scharfmachen, Zuspitzen, draufhauen. Genau das aber ist Teil der Aufgabenbeschreibung eines Generalsekretärs. Erinnert sei an Männer wie Franz Josef Strauß oder Heiner Geißler, die in ihren Verbalattacken keine Hemmungen kannten.
Der Pazifismus der 30er Jahre, der in seiner gesinnungsethischen Begründung sich nur wenig von dem unterscheidet, was wir heute in der Begründung des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben. Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht.
Das sagte Geißler im Juni 1983 im Kontext der Debatte um den NATO-Doppelbeschluss in einer Bundestagsrede, gerichtet an Grüne und die Friedensbewegung. In der Ampel hat die Rolle des Generalsekretärs eine seltsame Ausprägung erfahren. Die Attacke richtet sich weniger gegen die Opposition als gegen den eigenen Koalitionspartner. So erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray schon im vergangenen Jahr die Grünen wegen ihrer Migrationspolitik zu einem Sicherheitsrisiko für das Land. Und auch in der aktuellen Debatte um eine Begrenzung der illegalen Migration walzte Djirsaray die Ampel platt.
Herr Merz, ich sage es ganz offen, dieses Thema ist weitaus größer als die Ampel. Und es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition.
Der Generalsekretär wird zum Sprachrohr des Misstrauens, zur personifizierten Drohgebärde. Und wie ist es eigentlich um die Verantwortung der FDP für das Land bestellt, wenn sie nach wie vor mit einer Partei koaliert, die sie für ein Sicherheitsrisiko hält? Ja, mag man sagen, da hat der Generalsekretär eben Generalsekretärsdinge getan und zugespitzt. Nur braucht es diese Zuspitzung in einer Koalition, die den destruktiven Disput zum Regierungshandeln gemacht hat? Verbaler Popanz ist jedenfalls nichts, an dem es der Ampel mangelt.
Ich glaube, da ist auch ein bisschen, spielt da etwas rein, was ich mal fast Kontaktschande nennen würde, was uns begegnet, nämlich, dass unsere beiden Koalitionspartner von diesem Teil der Bevölkerung sehr stark abgelehnt werden und es auf uns auch abfärbt.
Sie hörten Kevin Kühnert nach der für die SPD vergeigten Europawahl Anfang Juni. Es war ein sozialdemokratischer, das Leben des Brian-Moment.
Verzeihung, ich dachte, wir hätten schon angefangen.
Die anderen waren's, nicht wir. Gut möglich, dass Kevin Kühnert damals ausgesprochen hat, was tatsächlich in der SPD über die Koalition gedacht wird. Wenn dem so ist, dann brauchen die Sozialdemokraten für die Zukunft nicht unbedingt einen neuen Generalsekretär, sondern einen Kanzlerkandidaten, der einhält, was der jetzige Kanzler versprochen hat.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Militärexperte Professor Carlo Massala analysiert den anstehenden Ukraine-Sicherheitsgipfel in Ramstein mit Biden und Zelensky.
Der Westen hat für sich nie eine Strategie definiert, was er eigentlich mit der Unterstützung der Ukraine erreichen will.
Anne Schwedt in New York wirft einen Blick auf die US-Staatsanleihen. Außerdem schauen wir neugierig ins Fundbüro nach dem Oktoberfest und wir besuchen in Paris das erste Briefcafé Europas.
We have to end this war. We need a just peace and we must protect our people. And we are grateful to America for supporting Ukraine all along.
Der ukrainische Präsident dankt den USA bei seiner Visite im Weißen Haus vor rund 2 Wochen für ihre Unterstützung. Selenskis Besuchsdiplomatie ist ein fester Teil seiner Politik im Kampf gegen Putin und für mehr Unterstützung seiner eigenen Truppen. Schon am Samstag sehen sich Selensky und Biden wieder in Rheinland-Pfalz beim Gipfel der Ukraine-Unterstützer in Ramstein. Der ukrainische Präsident spricht von einer historischen Woche. Was kann dieses Treffen leisten und wo liegt das Dilemma des Westens? Antworten gibt es heute Morgen von Carlo Massala, Professor an der Universität der Bundeswehr München. Guten Morgen, Herr Massala.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Massala, an diesem Samstag wird in Deutschland das 25. Rammstein-Treffen stattfinden, auf dem es dann um die Unterstützung der Ukraine geht. Bisher lief dieses Format immer auf Ebene der Verteidigungsminister. Dieses Mal kommen die Staats- und Regierungschefs persönlich. Und es wird das letzte Mal sein, dass Joe Biden als US-Präsident dabei ist. Und ob ihm erneut ein Demokrat ins Weiße Haus folgen wird, das ist ja noch fraglich. Aber unter diesen Vorzeichen, höchste Staatsebene und Last Time Biden, was ist von diesem Treffen am Samstag zu erwarten?
Ich glaube, von diesem Treffen ist nichts Substanzielles im Sinne von sozusagen einer Entscheidung über den Einsatz weitreichender Waffensysteme gegen Ziele in Russland oder sowas zu erwarten. Also all das, was die Ukraine eigentlich gerne möchte. Es wird eher nochmal eine politische Bekräftigung sein der anhaltenden Unterstützung für die Ukraine. Und die Amerikaner werden da sicherlich ihr Milliardenpaket, das sie anlässlich des Besuches von Selenskyj geschürt haben, nochmal als ihren eigenen Beitrag zu dieser Unterstützung reinwerfen. Aber weiter darüber hinaus erwarte ich da eigentlich nichts.
Jetzt läuft der Krieg in der Ukraine seit 2,5 Jahren. Was die Ukraine fordert, um gegen Russland massiver vorgehen zu können, ist bekannt. Ich frage mich mittlerweile, was ist denn das eigentliche Ziel des Westens mit seiner militärischen Unterstützung für die Ukraine? Was soll erreicht werden?
Das ist genau die Krux, dass der Westen für sich nie definiert hat, was erreicht werden soll. Es erschöpft sich in diesem Satz, der sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Das ist aber keine Strategie. Und der Westen hat für sich nie eine Strategie definiert, was er eigentlich mit der Unterstützung der Ukraine erreichen will.
Wer wäre denn in diesem westlichen Bündnis die führende Macht, die eine solche Strategie mal definieren könnte?
Es wären allen voran die Vereinigten Staaten. Die könnten diese Strategie definieren. Sie verweigern sich dem. Und wenn man nach Europa guckt, dann wäre es vor allen Dingen natürlich Olaf Scholz, also der deutsche Bundeskanzler, der diese Strategie definieren könnte. Aber beide zusammen, Scholz und Biden, haben letzten Endes von Beginn an dieses Krieges keine strategische Definition der westlichen Ziele vorgenommen.
Was Scholz ja sehr wohl vorgenommen hat, ist, was er nicht tun wird. Und das hat er jetzt gerade noch mal sehr deutlich bekräftigt, nämlich vor kurzem bei seinem Treffen mit Selenskyj in New York. Und da hat Scholz im Vorfeld erklärt, Deutschland habe ein paar ganz klare Entscheidungen getroffen, was die Unterstützung der Ukraine anging. Und dazu gehöre auch, dass Deutschland Reichweitenbeschränkungen eben nicht aufheben werde. Zitat Olaf Scholz, das ist mit meiner persönlichen Haltung nicht vereinbar. Ist das auch die Ansage des Kanzlers, egal was die anderen westlichen Verbündeten tun werden, Deutschland wird nicht mitmachen, wenn es um die Erlaubnis geht, die Waffen, die geliefert werden, weitreichender zu nutzen?
Ja, absolut. Olaf Scholz hat diese Aussage getroffen zu einem Zeitpunkt, als es in den USA Überlegungen gab, und zwar sozusagen um den Präsidenten herum, dass man den Ukrainern möglicherweise doch erlauben würde, ATACMS, also diese Kurzstreckenraketen, zum Einsatz auf Ziele in Russland freizugeben. Und damit ist Olaf Scholz von seiner Linie abgewichen, immer alles in enger Abstimmung mit den Amerikanern zu machen. Also zu einem Zeitpunkt, als die Amerikaner kurz davor waren, vielleicht doch diese Erlaubnis zu geben, hat Olaf Scholz das für Deutschland ausgeschlossen. Und damit hat er einen deutschen Alleingang begründet. Das muss man so deutlich sagen.
Was glauben Sie, was die Motivation für diesen Alleingang ist? Hat das Erstarken des Bündnisses Sarah Wagenknecht und auch der Stimmungsumschwung, der deutliche in der öffentlichen Meinung in Deutschland und ein anstehender Bundestagswahlkampf etwas damit zu tun?
Ich glaube, dass sozusagen dieses Vorpreschen von Olaf Scholz in dieser Frage rein innenpolitisch motiviert ist. Also es gibt natürlich Bedenken, die der Bundeskanzler hat, gegen den Einsatz von solchen Waffen gegen russische Ziele. Und die haben was mit der möglichen nuklearen Eskalation zu tun. Die haben auch was damit zu tun, dass man Angst hat, dass wenn Russland diesen Krieg verliert, wirklich verliert, Russland auseinanderfällt und das mehr Probleme erzeugt als ein Russland, das zusammenbleibt. Aber der Zeitpunkt, an dem der Kanzler das geäußert hat, ist meines Erachtens rein innenpolitisch motiviert.
Herr Marsalla, ich habe mir anlässlich unseres Gesprächs nochmal einen Antrag zur Ukraine-Unterstützung aus dem Februar dieses Jahres angeschaut, den alle drei Ampelparteien gemeinsam eingebracht und verabschiedet haben. Und in diesem Antrag heißt es wörtlich, für den Frieden in Europa und darüber hinaus ist es essentiell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnt. Und dazu fordern die Ampelfraktionen die Lieferung von zusätzlich erforderlich weitreichenden Waffensystemen. Das Ganze ist keine 8 Monate her. Und trotzdem, wenn man auf diese Forderungen schaut, dann wirken die wie aus einer anderen Welt. Wie konnte es passieren, dass Parteien wie das BSW oder die AfD die Hoheit über die Debatte in Deutschland offenbar gewonnen haben?
Nach meiner Einschätzung ist das passiert aus 2 Gründen. Zum einen sind Teile der Debatte in Deutschland wirklich falsch geführt worden, weil man suggeriert hat, dass wenn man einzelne Waffensysteme liefern würde, also erinnern wir uns an den Marder oder an den Geparden oder an den Leo 2, sich das Blatt für die Ukraine sofort wenden würde. Und das ist nicht passiert. Man hat es eigentlich versäumt, die Ukraine-Unterstützung mit dem urdeutschen Sicherheitsinteresse. Also was passiert, wenn Russland gewinnt in der Ukraine? Was passiert dann mit deutscher Sicherheit, mit diesem Interesse zu begründen? Und hat damit den falschen Eindruck erzeugt, sozusagen dieser Krieg könnte schneller zu Ende sein, als er letzten Endes verläuft. Und das, glaube ich, hat viele Leute enttäuscht und frustriert. Der zweite Punkt ist letzten Endes, dass es halt ein Abnutzungskrieg ist, der lange dauert. Und wir haben halt eine gesellschaftliche Stimmung, die in vielen Fragen, da geht es nicht um den Ukraine-Krieg, nicht mehr in der Lage ist, sozusagen langfristig auf Krisen zu reagieren. Also man reagiert auf Krisen, aber immer nur kurzfristig. Und wenn die sozusagen in der Kürze nicht beendet sind, dann schwächelt die gesellschaftliche Unterstützung für die Bewältigung dieser Krisen. Und ich glaube, diese beiden Momente kamen da zusammen oder kommen zusammen. Und deswegen ist die Stimmung jetzt so, wie sie ist.
Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, der hat schon vor Monaten ein Einfrieren des Konfliktes in die Debatte eingebracht. Und er hat jetzt bei den Kollegen im Bericht aus Berlin nicht ohne einen Anflug, ich würde sagen, der Genugtuung erklärt, mittlerweile sei ja auch einiges los auf dem diplomatischen Parkett. Und das Wort von Friedensverhandlungen, das schwappt ja jeden Tag in der öffentlichen Debatte höher und höher. Was glauben Sie, wie groß ist der Druck auf die Ukraine, auch territoriale Konzessionen zu machen, um sogenannte Friedensgespräche dann zu ermöglichen?
Es wird unglaublicher Druck aufgemacht auf die Ukraine. Biden will nicht mit einem laufenden Krieg abtreten. Scholz braucht diese Verhandlungen, weil er glaubt, damit innenpolitisch punkten zu können. Der Druck ist sehr hoch, aber, und deswegen würde ich bei Herrn Mützenich sagen, möglicherweise kommt ja der Hochmut vor dem Fall. Wir sehen ja auch, dass als Olaf Scholz sich öffentlichkeitswirksam bereit erklärt hat, mit Putin zu telefonieren, aus dem Kreml-Post wendend die Antwort kam, dass man überhaupt gar keinen Grund sehen würde, sich jetzt mit Olaf Scholz telefonisch in Verbindung zu setzen. Das heißt, der Kreml ist weiterhin nicht bereit zu irgendwelchen Verhandlungen, weil er aus seiner Sicht natürlich berechtigt glaubt, dass er in diesem Krieg noch mehr Erfolge erzielen kann, wenn er ihn einfach weiterführt.
Eine letzte Frage, Herr Marsalla, mit Blick auf die Ukraine. Nach 2,5 Jahren, wie steht das Land militärisch, strategisch da und wie ist es auf diesen Winter vorbereitet?
Also die Situation in der Ukraine selber, die ist sehr, sehr kritisch. Die Ukraine verliert Territorium im Donbass. Gleichzeitig ist, glaube ich, 80% der ukrainischen kritischen Infrastruktur zerstört, die man im Winter braucht, um zu sorgen dafür, dass die Menschen Strom und fließend Wasser haben, warm Wasser. Das ist alles kaputt und wir wissen nicht, wie der Winter wird. Also momentan gibt es ja Einschränkungen in der Stromversorgung in mehreren ukrainischen Städten. Also von daher sieht die Situation in der Ukraine momentan für die dort lebenden Menschen nicht besonders gut aus. Und militärisch würde ich nicht sagen, dass es zu großen Einbrüchen kommen wird, also dass die russische Armee die ukrainische überrollen wird. Aber man muss einfach konzidieren, sie kommt im Donbass stetig voran. Und es ist nicht auszuschließen, dass sie in 2-3 Monaten fast den gesamten Donbass kontrolliert.
Herr Marsala, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da werfen die Anleger einen Blick auf US-Staatsanleihen. Warum? Das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen stiegen wieder über die 4%-Marke. Das ist der höchste Stand seit Anfang August und ein deutliches Plus zu dem Tiefpunkt von 3,6% vor einem Monat. Auslöser waren die besser als gedachten Arbeitsmarktdaten, die eher wieder dafür sprechen, dass die Notenbank die Zinsen nicht ganz so schnell weiter senkt. Die Marktteilnehmer gehen mit bis zu 51% davon aus, dass es im November beim nächsten Notenbanktreffen nur eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt geben wird. Die Rendite der 10-jährigen Treasuries ist häufig ja auch eine grobe Richtmarke für Auto- und Immobilienkredite. Die Renditen verlaufen dabei ja immer entgegengesetzt zu den Preisen der Staatsanleihen. Wenn die Preise sinken, steigt die Rendite, die man ja dann für seine Anleihe bekommt, im Verhältnis auf das eingesetzte Kapital. Die Anleger verkaufen also aktuell ihre Anleihen, was den Preis senkt. Spannend wird deshalb jetzt zu sehen, wie die neuen Inflationsdaten aussehen. Die gibt's am Donnerstag.
Wie ist die Wall Street denn sonst in die Woche gestartet?
Mit schlechter Laune tatsächlich. Nach der Euphorie am Freitag über die guten Arbeitsmarktdaten gab's gestern dann einige Gewinnmitnahmen. Außerdem blicken die Anleger besorgt in Richtung Nahost und die damit zusammenhängenden steigenden Ölpreise. Der Ölpreis stieg erneut um 4%. Letzte Woche gab's da schon ein Plus von 10%. Ein Plus gab es deshalb auch bei den großen Energiekonzernen. Und auch, dass jetzt nur noch eine Zinssenkung um den Viertelprozentpunkt eingepreist wird, das verbreitet bei einigen Anlegern schlechte Laune. Außerdem ist jetzt auch die Angst vor einer wieder anziehenden Inflation gestiegen. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,9%, die Nasdaq gab 1,2% nach und der S&P 500 fiel um 1%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Das offenbar auf 1-2 Xuffer folgt 3-4 irgendwas von dir bleibt hier. So hat das Oktoberfest Fundbüro in München jetzt nach 3 Wochen Bierseligkeit Bilanz gezogen, was so alles von den Gästen verloren wurde. Dort wurden insgesamt während der Wiesn 3.500 Gegenstände abgegeben. Da geht's mitunter zu wie im Taubenschlag.
Die kommen Viertelstundenabstand, kommt der Ausweis, kommt der Personalausweis, kommt der Führerschein, kommt der Geldbörse, kommt der Kamera. Es kommt laufend bis abends um 11 kommt immer wieder was rein.
Die Oktoberfest-Fundbürobilanz des Jahres 2024. 700 Portemonnaies, 500 Ausweise, 150 Schlüssel, 60 Regenschirme und 300 Handys. Und nun zu den eher ungewöhnlichen bis leicht brisanten Dingen. Denn gefunden wurden auch 7 Eheringe. Verbunden damit dürften 7 abenteuerliche Geschichten an 7 Frühstückstischen gewesen sein. Ebenso wurden insgesamt 16 Lederhosen gefunden. Wie kann das denn bitte passieren? Der Fundbüro-Mitarbeiter hat da so seine ganz eigene Theorie.
Ich meine, Sie wissen selber, ob der dritten was. Vielleicht steigt der sexuelle Drang, das weiß man nicht so genau.
Was in den Fankurven deutscher Fußballstadien gilt, gilt offenbar auch auf der Wiesn hinterm Bierzelt. Ebenfalls gefunden wurden in diesem Jahr noch Handschellen aus Leichtmetall und eine zahnmedizinische Knirschschiene. Das toppt aber die kuriosesten Funde der letzten Jahre noch nicht. Da rangieren auf den Spitzenplätzen ein Ausbildungsvertrag, ein Staubsauger und ein Schlagzeug. Wir lernen, auf dem Oktoberfest kann man durchaus mehr verlieren als nur seine Würde.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ein Pariser Café, nämlich das Café Pli, ganz altmodisch in Zeiten von WhatsApp und E-Mail auf den guten alten Brief setzt. Man kommt herein, bestellt einen Kaffee und nimmt eine Karte oder einen Briefbogen und schreibt einen Brief an sein zukünftiges Ich. Der Brief wird dann adressiert und zwar an einen selbst und ganz klassisch mit Wachs versiegelt. Dann kommt er in ein entsprechendes Fach, wo er einem wahlweise entweder in einem Jahr, in 5 Jahren oder sogar erst in 20 Jahren vom Café Pli aus zugestellt wird. Die Idee stammt aus Südkorea. Dort sind die sogenannten Zukunftbriefcafés recht populär. Nach Europa brachte sie Genevieve, die Besitzerin des Café Pli.
Reprendre un stylo plume, reprendre les crayons, on le fait plus souvent. Et c'est ça que les gens aiment bien, parce qu'on n'a plus l'habitude d'écrire des cartes.
Hier erklärt sie gegenüber der ARD, dass sie die Gäste auch auffordert, kreativ zu sein und die Briefe an sich selbst zu verzieren oder zu bemalen. Das nehme ich heute Morgen auch mal zum Anlass, einen Brief an mein Ich der Zukunft zu schreiben. Liebe Dagmar, wie geht es dir? Bekommst du schon Rente, Bürgergeld 8.0 oder moderierst du immer noch diesen Podcast? In dem Zusammenhang vielleicht die Frage, gibt es die SPD eigentlich noch? Wie macht sich Markus Söder als Verkehrsminister in der schwarz-grünen Bundesregierung? Und läuft im Radio ab Dezember eigentlich immer noch Last Christmas? Vielleicht liegst du ja gerade mit einem Cocktail in der Hand auf der Pioneer 14 vor Mallorca und arbeitest an einem Artikel über die Eröffnung des Zelensky Airport in Moskau. Oder an einem Interview mit Donald Trump, der erzählt, wie er nach seiner Wahlniederlage seine wahre Berufung als Gründer des Hundezüchtervereins von Mar-a-Lago gefunden hat. Wie auch immer, ich soll dir von den Kollegen sagen, sie hoffen, dass du endlich mit dem Rauchen aufgehört hast. Falls nicht, so tröste sie und dich mit dem Zigarettensonett von Marie Ebner-Eschenbach. Wenn deine zarten Wölkchen mich umschweben, fühle ich versöhnter mich mit meinem Lose und lass mit ihnen sich den Geist erheben. In diesem Sinne.
Hey, Sarah, Sarah, whatever will be, the future's not ours to see. Hey, Sarah, Sarah, what will be.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld aus dem Jahr 2024.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be. Future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own, they ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.